Und ich glaube sehr stark, dass Worte und Taten miteinander matchen müssen, weil es am Ende des Tages wirklich um den Mensch geht. Und damit spart man sich, wenn man wirklich von Anfang an authentisch ist, spart man sich sehr viel Ärger im Nachhinein.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mut zur Persönlichkeit. Und die Episode ist für dich, wenn du gerade wächst oder wachsen möchtest, wenn dein Business größer wird, wenn Verantwortung schwerer wiegt oder du dich vielleicht auch fragst, wie bleibe ich eigentlich bei all dem, was da so draußen und auch im Unternehmen los ist, eigentlich ich selbst. Es geht in dieser Folge ein bisschen um Wachstum, es geht um Chaos, es geht um Vertrauen und um die Frage, wie skaliere ich eigentlich, ohne meine Substanz zu verlieren. Mein heutiger Gast kennt genau diese Spannungsfelder und Marie Kanellopoulos ist CEO von Dann Berlin und sie begleitet Unternehmen in dieser Rolle vom Start-up bis zum Konzern durch Transformation, genau dann, wenn Wachstum unbequem wird. Und dass Wachstum unbequem sein kann, das ist auch ein Teil ihrer persönlichen Geschichte und wir reden da jetzt einfach mal drüber. Ich verliere jetzt gar nicht mehr viel über ihre spannenden Stationen, das erzählt sie uns jetzt selbst. Und Marie, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich total. Wirklich, Mensch, Shirin, toller Teaser und ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, mir geht's genauso. Schön. Hör mal, wo steckst denn du da jetzt gerade?
Ich bin tatsächlich zu Hause heute. Mhm. Darf ich von zu Hause aus arbeiten, bin aber ein sehr hybrider Charakter und liebe meine Arbeit. Ich habe kein Montagsgefühl. Egal, wo ich bin und bin jetzt zu Hause und habe hier meine 17 Jahre alte Katze, die mich etwas nervt, aber ich hoffe, sie bleibt ruhig.
Ach, also wenn sie ab und zu mal ins Bild hüpft, dann habe ich überhaupt nichts gegen. Ich bin sehr tierfreundlich und ich glaube auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier heute. Und an dieser Stelle direkt der Tipp, wenn ihr uns jetzt über den Podcast zuhört, könnt ihr das natürlich gerne weitermachen. Oder aber ihr guckt uns auf YouTube zu. Ihr könnt nämlich da einfach Marie und Mut zur Persönlichkeit eingeben. Oder auch mich, wie auch immer. Mut zur Persönlichkeit findet ihr da überall. So, Marie, wir steigen ein. Du begleitest ja mit Dann Berlin ganz viele Unternehmen, ne? Also ich habe gelesen Airbnb, Europe, dann N26, H&M, Knauf, Volocopter, also wirklich Startup über Mittelstand, alles ist irgendwie mit dabei, ne? Und super viele Mitarbeitende sind auch in und in Unternehmen drin und du gehst halt eben dann rein, wenn Wachstum komplex wird und wenn Kultur auch unter Druck gerät. Bevor wir über deine bewegte und bunte Karriere sprechen, weil da können wir natürlich auch fachlich, kann ich da ganz viel aus dir rausholen, starte ich erstmal mit einer ganz persönlichen Frage, weil sie unglaublich viel, finde ich, persönlich über einen Menschen verrät, weil man sich da auch so ein bisschen zuspitzen muss. Marie, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
Perfekt. Der erste Hashtag, der mir eingefallen ist, sehr informell, aber wirklich Hashtag loyal as fuck. Muss ich wirklich sagen, das ist
loyal as fuck, geil.
Ja, weil das wirklich so zugespitzt, das sagt jeder zu mir, ja. Ob das im Business ist, ob das bei meiner Familie und Freunden, im Team. Ich hab Schwierigkeiten, Tschüss zu sagen und ich liebe es, mich zu committen, ja. Also ich bin da wirklich total beständig und ich halte Beziehungen aus, ich halte auch Streitereien aus und diese ganze Unbequemlichkeit, die da ist, ich habe, wenn ich jemanden im Herzen habe, dann habe ich denjenigen auch ganz nah bei mir. Genau, der zweite Hashtag ist Be Trusted, Be Real. Auch das, meine Mutter hat immer gesagt, Marie, du kamst auf die Welt und du wusstest, wer du bist. Und ich hatte laut meiner Karriere gar nicht die Möglichkeit oder die Zeit, mich dauernd irritieren zu lassen. Und ich glaube auch, dass heutzutage es schwierig ist, sich zu fokussieren. Ja. Von daher, war ich da wirklich sehr, sehr klar in dem, was ich getan habe, sehr konsistent auch. Und ich glaube sehr stark, dass Worte und Taten miteinander matchen müssen, weil es am Ende des Tages wirklich um den Mensch geht. Und damit spart man sich, wenn man wirklich von Anfang an authentisch ist, spart man sich sehr viel Ärger im Nachhinein. Genau, und der dritte Hashtag, einmal Hustler, wirklich Hustler. Ich komme nicht aus der Komfortzone, ich musste schnell mir Dinge erarbeiten, mir Dinge selbst erarbeiten. Mhm. Und bin mit 23 Mama geworden, habe meine Familie gegründet, habe so viel Kritik, so viel Urteil erfahren dürfen und bin dadurch extrem resilient geworden. Und mein Sohn, der wird 13, der ist Hip-Hopper, ja. Und da ist wirklich so Dr. Dre und entweder die Angst, die steht vor dir und hemmt dich oder sie steht hinter dir und pusht dich von behind. Und genau das würde ich zu mir auch sagen, dass ich einfach gelernt habe, nichts kann dich stoppen, solange du an dich selbst glaubst, solange deine innere Stimme einfach viel lauter ist als das nach außen.
Spannend. Also loyal as fuck, be trusted, be real und Hustler. Schön, sehr gut. Aber
Hustler.
Deswegen, das wird uns auf jeden Fall begleiten jetzt in dieser Folge. Schön. Ja, hör mal, du hast super viele Stationen schon in deinem jungen Leben erlebt. Und sag mal, welche Stationen haben dich denn ganz besonders geprägt, auch in deiner Persönlichkeit? Kannst du da mal so ein bisschen erzählen auch, wo du herkommst? Ja, und wie du dann wirklich in deine Karriere quasi durchgestartet bist?
Ja, super gern. Also ich würde meinen, so 2010, 2012, wenn du da als HR-lerin gesagt hast, ach du, ich komme nicht aus der Wirtschaftspsychologie, nicht aus dem Arbeitsrecht, dann hast du da wirklich schwere Karten gehabt. Aber so war es tatsächlich bei mir. Ja, ich habe Modemanagement studiert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, jeder Designer, der kreativ arbeitet, muss ja am Ende des Tages mit Zahlen umgehen. Und das ist dann meistens so der Co-Lead. Ja, und ich habe BWL studiert. Ich war jahrelang im Einzelhandel, bei Prada Mio Mio gearbeitet und da habe ich auch gelernt, was mir natürlich jetzt so krass in die Karten spielt im Consulting, jeder unzufriedene Kunde ist ein verlorener Kunde und bedeutet 10 weitere. Das heißt, ich setze sehr stark auf Vertrauen, Qualität, Loyalität, ja, das ist total wichtig. Und da hatte ich meine wilde Phase, ich war bei Chanel New York, ich habe die Fashion Week mitgemacht, ich war bei Modenschauen mit Lindsay Lohan und ihrer Katze auch wieder auf dem Arm, die ist so durch New York spaziert und bin dann nach Hause, bumm, schwanger geworden, ja, und habe aber wirklich meine Wurzeln in der Startup-Szene. Ich habe dann auch die Gründerin von Dan Berlin kennengelernt, das heißt, ich bin Nachfolgerin, ich habe quasi die Firma 2020 operativ übernommen und habe da verschiedenste Stationen gehabt. Ich kann sie dir gar nicht aufzählen, aber im Großen und Ganzen, es waren so die ersten, würde ich sagen, 7 Jahre geprägt, hardcore von Chaos, Aufbau, nachhaltige Skalierung. Also ich habe früher in Gründerszene schon darüber gesprochen, wie man Firmen nachhaltig aufbaut und es gibt nicht immer nur diese Hire and Fire Mentalität von Elon Musk, sondern da gibt's auch noch viel mehr dahinter und habe dann gemerkt, okay Marie, kannst du? Geh mal in die Konzerne, ne? Du hast ja auch gerade so Namen aufgezählt. Das sind ja große Firmen. H&M, Knauf, Accenture. Richtig groß. Und da lernst du hardcore, wie es ist, Stakeholder-Management zu betreiben, zu reporten, kommunizieren auf verschiedensten Flughöhen. Das war für mich natürlich extrem prägend. Und die Mischung macht's. Also ich liebe, wie gesagt, meinen Job. Ich finde es toll, am Ende der Schnur andere Menschen zu treffen, Diversität zu spüren, genau, vom Startup-Mittelstand. Die sind auch übrigens sehr speziell, der Mittelstand. Ich liebe den ja, aber da beiße ich mir manchmal so ein bisschen die Zähne aus. Aber ich glaube, wenn wir alle unser Wissen teilen, dann haben wir in irgendeiner Form eine neue Ökonomie. Wir können viel coolere Sachen machen und miteinander arbeiten.
Toll. Ja, man merkt es so richtig, ne? Also da sprüht Energie, wenn du davon erzählst.
Das ist schön.
Ja, aber sag mal, wie gehst du denn mit Chaos um, weil du jetzt gesagt hast, ne, dass da auch viel Chaos um dich rum war und so. Kommst du damit gut klar oder hast du dich, oder wie bist du da resilienter geworden?
Ja, ich fühle mich da natürlich Home-Turf, ne? I know the drill. Ich weiß ganz genau, wie es ist. Also ich hatte tatsächlich einen Großkunden, wo ich auch interimsweise tätig war. Da kam meine Nachfolgerin, die ich rekrutiert habe, mit und die meinte auch, Marie, weißt du was? Bin so froh, dass du alles aufgebaut hast, weil ich bin gar nicht der Typ dafür, ne? Also es gibt zum einen diese Leute, die feintunen, die alles in irgendeiner Form eher verbessern und nochmal wirklich deep dive ins Detail gehen. Bei mir ist es so, ich sehe eine weiße Seite und was mich natürlich resilient macht, ich bin im Driver's Seat. Ja, ich kann die weiße Seite so gestalten. Das heißt, ich weiß, okay, erstmal eine Audit, erstmal eine Ist-Situation. Ich höre mir alles an. Ich versuche mir so ein Big Picture drüber zu machen. Und dann gucke ich, okay, wo gibt's Synergieeffekte? Wie können wir welches Problem lösen? Und ich muss sagen, was mir sehr geholfen hat bei dem Ganzen ist so, meine Oma hat immer gesagt, kleine Brötchen backen. Also dieses Nacheinanderprinzip, dass du wirklich das clusterst und dann runter kaskadierst, ne? Und so würde ich das Ganze machen. Natürlich hilft einem im Chaos immer das Fokussieren. Also wenn ich mit Talenten spreche, selbst in meinem privaten Umfeld, fokussieren ist super schwierig heutzutage. Du hast ja wirklich, also die Welt liegt dir zu Füßen, du kannst überall hin, bist dann irritiert. Genau, oder? Und dann musst du einfach einen Fokus halten und um diesen Fokus zu halten, hat mir immer dieser analytische Aspekt im HR viel geholfen. Was heißt denn eine hohe Fluktuation? Wie übt sich das denn in den nächsten Folgejahren aus? Ne? Oder Replacement oder Kosten für Onboarding, Offboarding? Das kannst du so krass gut untermauern mit Daten. Ja. Und da kommt dann mein BWLer mit ins Spiel, mein BWLer-Mindset. Und das macht mir ultra Spaß. Und natürlich Menschen mitnehmen.
Herrlich, ja. Aber sag mal, ich finde das nämlich ganz interessant, ne? Weil ich meine, wir leben ja auch in Zeiten, wo sich unglaublich viel einfach alles ändert. Und gerade wenn du dich dann auch beruflich weiterentwickelst oder auch eine neue Stelle anstrebst oder befördert werden sollst oder dich beförderungsfähig machen möchtest, musst du auch an deiner Präsenz arbeiten. So, ne? Und was denkst du, wie hast du deine Präsenz aufgebaut über die letzten Jahre? Also so, dass du wirklich auch, sag ich mal, als Führungskraft auch da bist, wo du heute bist. Also und dich auch, sag ich mal, wohlfühlst. Also zumindest kommt das wirklich so rüber. Wie hast du dir da deine Präsenz wirkungsvoll aufgebaut? Hattest du da Mentoren oder hast du dich weitergebildet? Oder hast du, ja, wie hast du dich da in diesem Umfeld bewegt?
Mentoren ist ein so wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil voll wenige das nicht nutzen. Und ich bin so jemand, wenn jemand mir einen Kaffee anbietet, dann sage ich wirklich, ja, ich möchte ihn oder nein, ich möchte ihn nicht. Ich habe nicht dieses Höflichkeitsbedürfnis zu sagen, nein, danke. Ich bin da wirklich komplett ehrlich, weil ich mir, glaube ich, meiner Bedürfnisse sehr bewusst bin. Und ich glaube, Authentizität heißt nicht, alles zu teilen, was ich ausmacht, aber es heißt, transparent zu sein über das, was dir wichtig ist. Ne? Also ich kenne meine Bedürfnisse, ich weiß, wie ich sie ausspreche und wenn jemand so offen zu mir ist und mir etwas anbietet, dann habe ich schon dieses Vorvertrauen an, der meint es ehrlich mit mir oder sie meint es ehrlich mit mir. Das heißt, ne, klar, ich habe Mentoren, ja, ich habe Cornelia Oelling, die dann Berlin gegründet hat, mit der bin ich super, super eng. Mein Vater, selbst Unternehmer, auf seine Meinung baue ich extrem. CEO von Lego, kann ich auch sagen. Ich habe mir so starke Frauen wirklich auch geholt aus meinem Businessumfeld. Und ich bin gar nicht so sozialisiert worden, dass Frauen diese Stutenbissigkeit haben. Ich kenne das gar nicht, weil ich, du stehst vor meiner Flinte, du bist ein Mensch und ich nehme dich genauso. Egal, wie du aussiehst, woher du kommst. Und das hat mich natürlich in eine gute Position gebracht, dass ich mich selbst immer gut reflektieren konnte. Ich konnte mich weiterentwickeln. Ich liebe Weiterentwicklung. Das ist so, so wichtig, weil am Ende des Tages ist das ein Investment in deine Vita. Egal, wie lange du beim Job bist oder so. Ne? Wenn ich dann immer diese Diskussion höre, Weiterbildungsbudget, ja mega, cool, ich krieg Kurse, aber wann soll ich es machen? Und dann denke ich mir so, warte mal. Darüber müssen wir nochmal sprechen. Also da muss ich, da habe ich wirklich da eine klarere Meinung. Aber ansonsten, wir als Führungskräfte müssen uns anpassen. Wir als Mitarbeitende müssen uns anpassen. Ich würde meinen, das ist einer der Super Skills, die du gerade heutzutage brauchst. Mit AI, mit Krise, mit Arbeitsmarktanspannung. Also das ist so wichtig, dass du dich anpasst. Und ich würde meinen, dass mein Sweet Spot ist, dass ich in der Sprache des anderen spreche. Es bringt nichts, so zu reden, wie ich zu Hause rede. Ja. Ne, mein Mann wird es ganz anders hören als meine Kinder, als mein Kunde, als mein Mitarbeitender. Und diese Anpassungsfähigkeit, dieser feine Kommunikationsweg, ich glaube, dass wir den beherrschen müssen als Führungskräfte.
Und vor allem steht das ja nicht, also meiner Meinung nach, nicht im Widerspruch zur Authentizität, ne, weil man denkt dann ja immer, ne, weil ich habe da jetzt auch noch einmal auch mit einer Gästin drüber gesprochen, und zwar war das die liebe Godi, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße, ne, weil sie sagte auch, also ich bin halt so, ist halt nicht Mut zur Persönlichkeit, sondern halt Mut zur Rücksichtslosigkeit und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt eben uns auch, wie du sagst, anpassen, ohne uns selbst dabei zu verlieren, so, ne, und das finde ich jetzt so spannend, jetzt mal mit dir zu überlegen, okay, was heißt denn dann für dich, ne, mit all deinen, sag ich mal, auch antrainierten Begabungen oder auch Erziehung, was heißt dann für dich Mut zur Persönlichkeit?
Also Mut zur Persönlichkeit ist für mich wirklich die innere Stimme, die viel mehr bedeutet, die dir mehr bedeuten sollte als die nach außen hin. Und ich glaube, dass das viel mit der sozialen Prägung zu tun hat, mit der elterlichen Prägung, ne, mit welchen Kompromissen bist du groß geworden, Glaubenssätzen bist du groß geworden. Und ich würde schon von mir behaupten, dass ich sehr, sehr authentisch bin. Aber ich weiß auch, die Rollen, das Rollenverständnis, ne? Also ich agiere in einer Rolle auf der Arbeit in einer ganz anderen Position als zum Beispiel als ich privat. dennoch habe ich gleiche Werte. Also meine Werte, die sind unverhandelbar und die zeigen mir meine Grenzen. Und ich würde auch sagen, dass das ein Riesen-Learning von mir war. Marie, du bist zu nett. Marie, du bist zu gutherzig. Du bist zu empathisch. Marie, du könntest viel härter durchgreifen. Und dann habe ich von einem meiner Mentoren gehört, solange jemand das nicht ausnutzt, sollst du nett bleiben, sollst du empathisch agieren. Ne? Und das hat ja ganz viel mit Grenzen zu tun. Und ich habe gelernt, und nochmal mein Learning, du kannst total nett und höflich sein, aber das heißt nicht, dass du nicht auch zu jemandem sagen kannst, der soll sich bitte verabschieden, weil er deine Grenze nicht versteht. Ne? Weil das sind ja dann meistens schon, sagt man ja, die Menschen, die dir das übel nehmen, die von deinen Nichtgrenzen profitiert haben. Also das ist so ein Zusammenspiel und zu einem zu stehen. Genau. Und was mir auch noch in diesem Sinne einfällt, zu einem zu stehen, wenn ich das jetzt so ausspreche, ich war in Dubai beim Museum of the Future. Das war total spannend, weil da haben die mal anhand von Datensätzen auf der globalen Ebene geschaut, was wird denn unsere Gesundheit ausmachen? Und das ist tatsächlich diese mentale Diseases, ja, die du hast, die dir zuspielen oder auch das nicht deinen Werten entsprechend zu leben. Also da gab es so ganz verschiedene Ebenen. Und ich würde sagen, dass Mut zur Persönlichkeit viel auch damit zu tun hat, was für eine Beziehungskompetenz du hast zu dir selbst, ja? Also wie stehst du zu dir selbst? Wie pflegst du die Beziehung zu deinem Inneren? Und ich glaube, wenn du da eine Klarheit und Priorität hast, kommt ein anderer von allein. Ich soll mich glücklich machen als Ehefrau, somit habe ich eine bessere Ehe. Es ist nun mal so. Ich soll mich glücklich machen als Führungskraft, somit habe ich wahrscheinlich auch eine andere Ausstrahlung zu meinem Team. Also das ist so ein Innen-nach-Außen-Spiel, vice versa. Das fand ich halt super spannend, als sie das so wirklich detailliert einmal geäußert haben.
Spannend. Und vor allem ist ja auch das Thema Selbstwirksamkeit, ne? Also auch Eigenverantwortung dann zu haben und nicht zu erwarten, dass halt sich etwas von außen ändert, sondern dass man dann halt eben auch selber aktiv wird, so, ne? Und
Selbstrespekt. Auch,
absolut, ja, genau. Und das ist für mich auch wirklich Mut zur Persönlichkeit, ne? Also auch dieser Wille, auch etwas selbst entwickeln, gestalten zu wollen, ne? Also und sich dabei eben auch mitzunehmen und das nicht nur für andere zu tun, sondern eben auch für sich, dass man spürt, okay, da habe ich jetzt irgendwie eine Erfüllung drin oder, ne, es ist, muss nicht immer alles nur selbstlos sein, natürlich, ne? Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob der Mensch selbstlos, rein selbstlos sein kann. Weil das ist auch eine interessante, sag ich mal, interessante Hörbücher habe ich mal dazu, egal, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz tolle Definition, finde ich, von Mut zur Persönlichkeit. Vor allem diese innere Stimme, weil es ist so laut draußen, ne? Und es ist wirklich nicht leicht. Also vor allem, du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel zu tun und bist viel unterwegs. Wie schaffst du dir denn da mal eine Ruheinsel? Brauchst du überhaupt Ruheinseln? Was ist so deine Energiequelle?
Definitiv meine Familie. Also muss ich wirklich sagen, wenn wir Abendsiedler von Catan spielen oder meine Kinder sagen, boah Mama, das hast du so toll gekocht. Familie und Freunde geben mir unwahrscheinlich viel Energie, weil ich aber auch nicht jemand bin, der, obwohl ich habe schon viele Freunde, aber ich bin sehr beständig in meinen Beziehungen. So, ich trage die von der ersten Klasse. Ich bin jetzt nicht viel mit Coffee-Dates beschäftigt, ja, weil die saugen einen ja teilweise auch aus, wenn du so Freizeitstress hast, sondern ich weiß ganz genau, meine Zeit ist kostbar, das ist das kostbarste Gut, was ich in meinem Leben habe und das gebe ich den Menschen, die mich anfeuern, die an mich glauben, die mich nehmen mit meinen Ecken und Kanten auch und ich würde sagen, dass das ein großer Energietreiber ist. Sport auf jeden Fall. Ich habe da so viel drüber gelesen. Wenn du als Führungskraft Sport machst, dann bist du besser oder der dieser 5 AM Club oder was es da gab. Ne? Ich dachte mir so, oh,
hast du es mal gemacht?
Nein, es ist nicht mein Biorhythmus, aber ich gehe 7:30 Uhr jeden Tag wirklich meine 3 Kilometer joggen, um einfach Kopf frei zu bekommen, habe dann schon meine 6000 Schritte und solche Sachen. Ne? Also das mache ich dann schon. Aber ich würde sagen, Me-Time musste ich mir hart erkämpfen. Nicht, weil das Umfeld es mir nicht gegeben hat, sondern weil ich es nicht eingefordert habe. Ich glaube, auch als Mutter, das ist manchmal schwierig, weil du bist gewohnt, für andere zu sorgen und Service. Und jemand meinte mal zu mir, Marie, du definierst dein Glücklichsein über das Wohlergehen anderer, was ja auch stimmt. Aber das ist ja wie im Flugzeug. Du kannst ja nicht deine Sauerstoffmaske erst bei anderen aufsetzen und dann bei dir, sondern du musst halt auch schauen, dass du nicht aus leeren Taschen gibst. Und das habe ich mir antrainiert. Und ich muss sagen, seitdem bin ich glücklicher. Oder resilienter und ausgeglichener auch.
Ja, und vor allem, du hast ja auch vorhin gesagt, dass dir auch viele Dinge passiert sind, die dich dann auch resilienter gemacht haben. Ne? Also, weil die Frage ist ja auch, wie entsteht Resilienz? Also sprich, wie entsteht diese Widerstandsfähigkeit, auch, sag ich mal, in schwierigen, herausfordernden Situationen einigermaßen cool zu bleiben? So, ne? Und das finde ich so wichtig, dass wir das eigentlich ja nur entwickeln können, wenn wir wirklich auch in diesen Situationen sind. Ja. Ne? Und spannend fand ich auch, du hast gerade gesagt, dass du verschiedene, unterschiedlich bist, je nachdem, in welcher Rolle du steckst. Ne, dass auch das authentisch ist, weil du getragen bist von deinen Werten, die du lebst. Lass uns da mal kurz ein bisschen eintauchen. Werte. Kannst du mal so ein paar, du musst nicht alles verraten. Du kannst gerne alles verraten, aber so ein paar Werte. Was sind so Werte, die dich beruflich und privat durchs Leben tragen? Und vor allem, wie hast du die gefunden? Also bei mir gibt es da auch eine Anekdote. Mal gucken, ob ich die erzähle, aber auf jeden Fall, wie bist du da rangegangen? Oder warst du schon, bist du schon geschlüpft und deine Mama wusste, alles klar, das sind ihre drei Werte und das ist es.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da hat auch viel mit Erziehung zu tun. Also elterliche Prägung kann niemand abschütteln. Also natürlich heißt es dann auch, was hast du erlebt und was hast du am Ende daraus gemacht? Also da sage ich auch, wir sind alle erwachsen und es gibt Dinge, die man dann doch besser machen kann. Aber ich komme aus einem sehr beständigen Elternhaus. Das heißt, ich würde sagen, dass dieser Wert Beständigkeit schon aus meinem Elternhaus kommend ist. Ich habe ganz, ganz großes Problem mit Lügen. Also ich würde sagen, das ist so my bottom line. Du kannst Fehler machen. Um Gottes Willen, wir sind alles Menschen und keine Roboter. Aber sobald man lügt, habe ich damit ein ganz, ganz krasses Problem. Ich sage auch zu meinen Mitarbeitenden, kommt doch lieber mit einem Problem. Wir lösen es gemeinsam, anstatt es irgendwie wie sich wie so ein Schneeball aufrollt und am Ende des Tages ich dich proaktiv auf das ansprechen muss. Da hast du schon mal verloren. Ja, das ist so das Erste. Ich mag nicht, wenn Menschen so eine Hidden Agenda haben, weil ich rede auch so, wie es mir so kommt, ja, und ich sage dann lieber was Falsches, als etwas nicht zu sagen, weil ich glaube, sowas spürt man auch in dieser Chemie-Interaktion. Genau, aber das sind ehrlicherweise so, ich brauche eine klare Agenda, ich mag nicht lügen, Vertrauen ist wirklich das A und O, ich finde es krass, dass wir das im Business kaum messen. Es ist ja eigentlich sollte es eine KPI sein, meiner Meinung nach. Ist natürlich schwierig zu messen. Dann fragt man sich, wie bei Resilienz, du machst einen Workshop über Resilienz, da fragt sich jeder, okay, was ist denn Resilienz? Was mache ich denn damit? Ne? Ich habe gar keinen Maßnahmenplan hinter diesem Thema. Das Gleiche ist auch mit Vertrauen. Ich glaube, viele Menschen sind sehr überfragt damit, wie übersetzt man es dann tatsächlich ins Daily Doing oder in den Alltag.
Ja, genau.
Und Vertrauen hat für mich so zwei Medaillen. Zum einen, ist die Person lesbar? Da weiß ich, wie sie sich verhält. Also es wäre dann so die zweite, Verhalten und Vorhersehbarkeit sind, glaube ich, vertrauensbildende Aspekte, die man eigentlich, ob privat oder im Business, sich ganz gut aneignen kann. Und
Ja. Und vor allem, dass Führungskräfte nicht mehr so wie früher, weiß nicht, so im Elfenbeinturm sind, sondern auch quasi auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden so, ne? Lass uns da mal ein bisschen reingehen. Also, weil das finde ich jetzt ganz spannend, weil du begleitest ja eben auch all die Unternehmen, die eben diese Transformation machen, die zum Beispiel auch sehr stark wachsen. Thema Vertrauen. Wie bringt man denn Vertrauen ins Unternehmen? So mal eine ganze Basic-Frage, um da mal anzufangen.
Na, zum einen, wenn du dich als Führungskraft lesbar machst, also dass du wirklich sagst, wir haben bei manchen Firmen haben wir so Memo Work with Me. Das war eine Teambuilding-Maßnahme, wo jeder einfach mal auflisten sollte, wofür er steht, was ihnen in der Zusammenarbeit wichtig ist, was ein Red Flag ist, was einen extrem motiviert. Und damit macht man ja Menschen greifbarer. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das schafft schon mal Vertrauen, weil du jemanden ja einfach lesen kannst. So, das Zweite ist, macht das Business greifbarer. Also früher war das noch so, schlechte Zahlen, erzähl's bloß nicht der Belegschaft. Mittlerweile sagt man, hey, we are all in this together, ja, also Thema Augenhöhe. ich werde euch hier mal auch durchleiten durch eine Krise und es wird jetzt mal kurz rütteln im Getriebe, aber vertraut mir, ich werde uns da durchbringen. Mhm. Und dann kann man auch mal schlechte Quartalszahlen oder Monatszahlen der Belegschaft zeigen, weil ganz oft habe ich dann diesen Rückenwind, diesen Gegenwind bekommen. Ja, Marie, damit mache ich ja Unruhe. Das verunsichert die Mitarbeitenden, das irritiert sie, die verstehen das doch gar nicht. Aber Flurfunk entsteht so oder so, egal ob du darüber redest oder nicht. Also ich setze mich ja auch ganz stark für Thema Nachfolgeplanung ein, ja. Mhm. Was passiert, wenn die Führung in Rente geht, ja? Da kannst du darüber reden oder nicht. Das ist immer ein Thema. Das wissen doch auch Mitarbeiter. Die sind ja nicht blöd. Die wissen ja, dass in 5 Jahren da was passieren muss und sollte. Aber das sind, glaube ich, so Aspekte, wo ich sage, da kann man schon mal Vertrauen bilden. Zweite sind Werte. Also man sollte auch Werte in einer Firma einfach haben und dann zum Beispiel im All Hands darüber erzählen. Oder wir haben jetzt diese Maßnahme getroffen aufgrund des Wertes von. Ne? Also dass man auch so Rückkopplungen macht, damit man einfach ja so eine Komplexität aus dem Raum schafft und mehr wieder zueinander findet. Genau, das finde ich wichtig. Fehlerkultur, ne, das ist ja ein Buzzword, Bingo hier, aber Fehlerkultur ist ja einfach wirklich was so Wichtiges und was kaum gelebt wird, weil viele das Verständnis einfach für Fehler nicht haben. Und ich denke mir, wenn ich Gründer und Gründerinnen frage, wann hast denn du was gelernt? Die erzählen nie von den schönen Zeiten. Die erzählen nie von den Events oder von den Finanzierungsrunden, die sie geschafft haben. Es sind immer die Krisen. Immer.
Ja. Ja, und stimmt.
No pain, no gain, ne? Also.
Ja, das ist richtig. Aber ja, das tut halt weh, ne? So. Und ich glaube, ein Problem, Fehlerkultur in Deutschland ist halt einfach nicht so beliebt, muss man einfach mal sagen, ne? Aber es ist, finde ich, sehr bedeutend, weil, dass wir lernen ja nur, wenn wir fallen. So, fertig, ne? Das ist halt einfach so. Ja. Ich bin aber auch so jemand, ich mache nicht gerne Fehler das zweite Mal. Also die gleichen Fehler. Da bin ich auch, was mich angeht, bin ich da manchmal unverzeihlich. Das ist auch manchmal ein bisschen hart. Da bin ich zu anderen viel sanfter als zu mir selbst. Aber das muss ich sagen, da kann ich auch noch mal ein bisschen was weicher werden, glaube ich. Bist du auch so streng mit dir, wenn du Fehler machst? Mit dir, also du selbst?
Ja, schon. Natürlich, man hat ja einen eigenen Anspruch und der ist meistens immer bei 150% und nicht bei 100%, wie man das haben möchte. Aber ich bin völlig bei dir. Wenn du einmal einen Fehler machst, dann lernst du. Beim zweiten Mal reden wir über ein Muster. Und dann werde ich ehrlicherweise auch pieksig, weil dann hat der erste Fehler schon gar nicht irgendwie gefruchtet und das ist für mich eine ganz andere Kiste. Aber natürlich, man sagt ja auch im Business, nimm es nicht persönlich. Also das sage ich so oft zu mir selbst, aber manche Themen nehme ich dann doch persönlich, weil ich auch ein Mensch bin. Und dann sage ich auch, okay, Marie, lass es einmal raus und dann ist aber gut. So Mund abwischen und weiter und dann geht's auch weiter für mich.
Es ist auch sehr schwer, dieses nimm es nicht so persönlich, weil ich meine im Ernst, ne, wir sind alle nur ein Mensch. Ne, wir sind ja auch nicht wie so ein Roboter, der sagt, so, jetzt haben wir Arbeitsmodus an oder so. Ne?
Ja, ja.
Und das ist ja auch das, was uns ausmacht. So, ne? Deswegen, und vor allem, wenn man etwas tut, was einem am Herzen liegt, dann geht das immer nah. Ganz ehrlich, es geht immer irgendwie, irgendwo bleibt's hängen. Ne? Also es ist nie auf Durchzug. Ich kann mir auch vorstellen, gerade jetzt in Zeiten auch natürlich der wirtschaftlichen Herausforderung. Ich meine, es gibt immer wirtschaftliche Herausforderungen, aber wir sind schon in einer speziellen Zeit unterwegs, dass auch bestimmte Fails in Unternehmen passieren, was so auch HR, People and Culture angeht. Was sind denn so die größten Fehler, die du beobachtest, allgemein in der Branche, die gerade in Unternehmen gemacht werden, was überhaupt nicht mutig ist, sag ich mal?
Was überhaupt nicht mutig ist, spannende Frage. Das muss ich echt mal überlegen. Also Fehler im Allgemeinen bei uns im HR-Department, ich würde meinen, oder ich bin davon überzeugt, ist für mich eine bessere Formulierung, dass das HR-Department sich von der Bedeutung her komplett verändert hat. Ja, wir müssen einfach viel mehr business-driven arbeiten, ein enormes Verständnis dafür haben. Und dass die Rolle hat sich verändert, die Relevanz hat sich verändert, aber teilweise geht man in der Arbeitsweise noch sehr alterstümlich damit um. Mhm. Also in Amerika, also ich will jetzt auch gar nicht die Amis hochpreisen, die haben auch enorm viel, was sie nicht gut können, aber wenn sie was gut können, dann ist es business-driven arbeiten. Und wir haben hier keine Freizeitgestaltung, sondern wir wollen ja auch erfolgreich sein in dem, was wir tun. Und wenn ein People Lead was ich einstellen möchte, zu mir sagt, Marie, ich möchte gerne im HR-Department arbeiten, weil ich Menschen mag, dann ist es bei mir schon so, oh, das ist ganz, ganz schwierig, weil dann arbeite doch bitte im Restaurant oder im Hotel oder sonst wo. Wir müssen Entrepreneur sein. Eigentlich bist du ein interner CEO. Du musst wissen, wo liegen die Produkte? Wie ist die Verteilung, Workforce-Verteilung in den Kraftwerken oder was auch immer, in der Produktion? Also du musst einfach das Business zu 100% verstehen und dann aber auch natürlich die zweite Seite, die Menschen, ja. Und ich bin ein absoluter Fan von Maßnahmen von oben nach unten und von unten nach oben zu kreieren. So wird ein Schuh draus. Und natürlich müssen Kompromisse geschaffen werden, aber A, du musst ein Verständnis für beide Seiten schaffen, mhm, als HRler. Ja. Das ist zentral, ja. Also du musst wirklich analytisch dem Board Dinge erklären, weil sobald du ins Vorstandsmeeting gehst, oder mit dem CEO sprichst, ne? Sobald Board heißt es für dich, okay, alle HR-Initiativen müssen quantifizierbar sein. Wo hole ich mir die Daten? Auf was blicke ich? Was ist das Risiko, wenn wir es nicht machen? Was ist das finanzielle Investment, wenn wir es tun? Und was ist die Win-Win? Und du kannst alles wirklich kalkulieren. Und damit kriegst du das Board einfach mal und schaffst es auch, normalerweise HR-Initiativen zu verkaufen, wo man dann sonst sagt, nee, ist noch nicht, ne? Und hab immer ein Ohr am Markt, also sei immer nah mit deinen Mitarbeitenden, aber positionier dich auch stark am Management. Und ich glaube, dass da ein Schuh draus wird. Genau, das wären so meine Fehler. Ich sehe leider oft, dass People Leads gerne nur strategisch arbeiten. Und dann denke ich mir so, Mann ey, Leute, es ist doch eigentlich, es geht um Execution, weil so viele Menschen haben tolle Ideen und fantastische Ideen, aber es geht doch immer um die Umsetzung dahinter. Ja. Und das fehlt mir so ganz oft, ja, wenn jemand sagt, ich will ja nur People Strategy, dann denke ich mir, weißt du, wie schnell du eine Strategie hinbekommst, aber das Buy-in eher weniger. Die Maßnahmen, ne, der Maßnahmenplan, Low-Hanging Fruits, das kriegst du schwierig hin und da musst du Durchsetzungskraft beweisen, Durchhaltevermögen beweisen und das sehe ich ehrlicherweise nicht oft.
Ja. Also. Ist denn der Mut zur Persönlichkeit von, sag ich mal, Mitarbeitenden im Unternehmen gefährlich für Transformation?
Ich liebe es, wenn Menschen auch anecken, weil wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft. Ne? Es passiert super viel. Wir haben enorm viele Reize. Das ist auch, glaube ich, sehr schwierig für jüngere Menschen, für die Generation Y und Z und Alpha dann später auch. Aber ich liebe es, wenn man mit klarer Kante Dinge von sich zeigt. Also lieber etwas falsch sagen, als etwas ungesagt lassen, weil man immer noch so sozialisiert wurde, bloß nicht anecken, bloß nicht zu klar sein, bloß nicht zu unbequem. Aber ich mag es, wenn es unbequem wird, weil wir als Menschheit, wir als Wirtschaft, wir haben ja keinen Fortschritt aufgrund von nur harmonischen Interaktionen, sondern Reibung kreiert Innovation und du, für eine Reibung brauchst du Wärme, also du brauchst Kultur, du brauchst Vertrauen und ich glaube, daraus entsteht einfach dieser tolle Kreislauf, für den ich absolut stehe und das auch nochmal zu meinem Wert, ne? Wenn ich etwas im Meeting sage und ich kriege von dir keine Rückkopplung, hat es jetzt Shirin gefallen oder nicht, bin ich verunsichert und dann stockt das. Gerade in der Transformation finde ich es unwahrscheinlich wertvoll, auch seine Meinung zu äußern. Du kannst sie auch relativieren. Du kannst ja sagen, liebe Marie, schön, dass du das gesagt hast. Ich sehe das anders aufgrund von ABC, aber am Ende des Tages triffst du ja die Entscheidung. Ich wollte dir das nur als Impuls mitgeben. Damit hast du eine klare Meinung, aber sagst auch, du bist anpassungsfähig. Whatever you decide, we will do. Ne? Und so könnte man natürlich auch an die Sache herangehen.
Ja, und das ist halt eben, das ist tatsächlich auch, da rede ich wirklich öfter auch mit meinem Netzwerk auch drüber, weil dieses Diskutieren ist so wichtig, ne? Also man kann ja trotzdem unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man gute Argumente hat, dann kann es ja auch sein, dass nachher doch jemand, sag ich mal, auf seinem Standpunkt bleibt, aber vielleicht auch sagt, aber deine Argumente waren schon gut. Also da werde ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und allein das ist ja schon genug. Ja, man muss nicht immer alles über einen Konsens scheren. So. Und ich finde auch in Social Media polarisiert das so extrem. Also entweder du gehörst dahin oder dahin. Aber es gibt halt nicht wirklich, sag ich mal, die Erlaubnis gefühlt für mich, ne, so ein bisschen auch in den Bubbles, wo ich unterwegs bin, dass man auch mal, ja, einfach neutraler ist und sagt, nee, also ich sehe das jetzt nicht so hart, weil ich kann die Seite auch irgendwie verstehen. Das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man keine klare Kante oder sowas hat, sondern ich bin auch kein Diplomat, ich habe auch schon meine Meinung, nur ich finde es auch sehr, sehr wichtig, die anderen Meinungen zu hören. Also muss ich sagen, da habe ich auch im Laufe meines Lebens draus gelernt. Ne? Also in der Schulzeit war das nicht so. Jetzt müssen wahrscheinlich alle lachen, die zuhören und mich kennen von damals. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Also dass man da halt eben auch andere Meinungen respektvoll zulässt und dann immer noch sein Ding denkt. Aber es ist trotzdem wichtig irgendwo. Ne? Und ich fand halt die Frage so interessant, weil ich tatsächlich mal vor 4 Jahren oder so ein Podcast-Gespräch hatte, wo gesagt wurde, dass Mut zur Persönlichkeit gerade in Konzernen nicht gerne gesehen ist. Mhm. Und das hat mich total traurig gemacht und ich so, geil, dass ich diesen Podcast einfach jetzt weitermache, weil das geht nicht. Ne? So, und umso schöner, dass wenn du auch eben für diese Themen stehst und das auch liebst, dass du das halt auch so lebst. Ja, finde ich echt gut. Also ich habe ganz, ganz viele Fragen, aber ich möchte sehr gerne nochmal auf eins hinaus. Und zwar einmal noch besser verstehen, mit welchen Problemen Kunden zu euch kommen. Also was haben die so? Also ich sag mal so, wo ist die Kacke am Schuh, ne? Die du abkratzen kannst? Also was sind so typische Fragestellungen?
Also super unterschiedlich. Ich glaube, dass mein Businessmodell mit meinen 30 HR-Expertinnen sehr komplex ist, weil wir ehrlicherweise alles abbilden, was nur in irgendeiner Form mit Organisationsentwicklung und People and Culture zu tun hat. Im Großen und Ganzen, das kann ein Startup sein mit 2 Mitarbeitenden, es kann auch vor Gründung passieren, bis hin zu, hallo, wir haben hier 50.000 Mitarbeitenden. Also da ist wirklich alles mit dabei. Fragestellungen sind, hey Marie, ich muss 2 sehr spezielle Stellen besetzen, kannst du mir mal helfen? Marie, ich habe ein People-Team von 8, 2 davon gehen in Mutterschutz und ich benötige ASAP, temporäre Unterstützung, also Mutterschaftsvertretung zum Beispiel. Ich habe enorm viele Anfragen. Ach Marie, ich habe Personio und Hybub unterschrieben. Die haben weder einen Implementierungsmanager. Ich brauche da jemanden, der mir das Tool richtig aufsetzt. Mhm. Auch das haben wir, bis hin zu international tätigen Firmen, die sagen, ey, so, ich habe jetzt irgendwie 20 Mitarbeitenden in Deutschland, Arbeitsrecht ist hochkomplex, Steuern, kannst du mir die Lohnbuchhaltung machen, bis hin zu Leadership-Coachings auf globaler Ebene und auch Transformation. Natürlich habe ich da bei Transformation Workshops, Transformation und Leadership-Coachings, da habe ich meine Spezialisten, die das ganz gerne machen und auch ich mache das total gerne und ansonsten haben wir wirklich dediziertes Talent Acquisition und HR Operations.
Ja, krass, super umfangreich, ne? Und sag mal, was ist denn so deine persönliche Motivation? Also das, was dir auch, sag ich mal, die Kraft gibt, da auch volle Power zu geben. Was bringt dir das Glänzen in die Augen?
Das Glänzen in die Augen, wenn ich merke, dass ich die Arbeitswelt bei demjenigen besser gemacht habe. Also sei es auf individueller Ebene. Ey Marie, ich habe so einen tollen Job bekommen. Ich konnte meine Familie selbst aus dem Ausland nach Deutschland holen. Also da haben wir schon einige Fälle gehabt, wo du dein Herz einfach schmilzt, ja, wenn du weißt, okay, krass, die haben ein besseres Bildungssystem und hier viel mehr Sicherheit. Das ist auf jeden Fall etwas. Ich liebe Transformation, also so Change Management, wenn es so Klick gemacht hat bei den Leuten, wenn die sagen, ey, okay, ich verstehe, warum wir das tun und es macht schon Sinn. Persönlich liebe ich es, wenn ich mit Menschen spreche, die total resignieren. Nein, das mache ich nicht, das habe ich noch nie so gemacht. Mhm. Ich denen dann aber auf der anderen Seite zeige, wie cool das eigentlich ist und sie dann sagen, okay, ich folge dir. Das sind so Themen, wo ich sage, boah, cool, da haben wir wirklich unsere Arbeit gemacht und auch mit Menschen zu arbeiten, die du eigentlich schon kennst, ne? Also sei es ein Talent, sei es ein alter Kunde. Ich liebe mein Ecosystem, ich liebe das Netzwerk, das mich Menschen immer mittragen. Und das finde ich so toll, weil am Ende des Tages ist Consulting People Business. Entweder du vertraust mir, du vertraust mir nicht, du magst mich, du magst mich nicht. Das sind alles so Themen, was, glaube ich, mein Monday-Gefühl komplett eliminiert, weil ich mit Menschen arbeite, die weder Arschlöcher sind. Ich arbeite auch nicht für Arschlöcher und es ist wirklich so, also es tat mir auch eben gerade so leid, als du erzählt hast, oh, im Konzern, Mut zur Persönlichkeit ist ein schwieriges Thema. Mhm. Nur weil ich es als Marie Kanellopoulos sage, dass ich das tatsächlich nicht habe, heißt das noch lange nicht, dass die Realität nicht anders ist. Also ja, es ist leider immer noch so und Menschen fürchten vor Konsequenzen, wenn sie intern ihren Mund aufmachen. dafür sind aber teilweise auch wir da, weil ich kumuliere die Aussagen. Ich würde nie als HR sagen, ja, und Mitarbeiter ABC hat das gesagt, sondern ich würde es immer kumuliert, sehr wertschätzend, aber auch sehr, sehr klar, vielleicht auch als meine Meinung koppeln. Und damit fühle ich mich wohl und ich hoffe, dass ich damit jede Situation verbessere.
Schön, ja, ja. Und ich sag mal, ich habe jetzt gefragt, ne, was dir so das Leuchten in die Augen bringt. Du hast es jetzt rein beruflich geantwortet. Ist der Beruf für dich wirklich so einen hohen Stellenwert in deinem Leben oder hast du so verschiedene, sag ich mal, Säulen? Sag ich mal, Familie hast du schon gesagt, ist dir ganz, ganz wichtig. Ne? Hast du sonst vielleicht auch noch ein Hobby oder so? Irgendwas, was du neben Joggen noch machst und der 17-jährigen Katze?
Also mein Hobby, was soll ich sagen? Also ich lese extrem viel, weil ich mich weiterbilde. Ich mache Sport, damit ich ja tendenziell mich verbessere, ne? Weil unsere Muskelmasse, die nimmt ja auch ab. Und ansonsten liebe ich einfach Kochen, weil es etwas ist, was ich, ich arbeite ja sehr viel digital. Und manchmal denke ich, boah Marie, du wirst irgendwann eine fette Hände, weil du nur vor der Kamera sitzt. Aber dieses Händische, damit kann ich krass abschalten. Und ich würde sagen, meine Priorität sind wirklich Reisen. Die Welt meinen Kindern zu zeigen, ist für mich das Allergrößte, weil ich habe nur noch mit meinem Sohn, weiß ich nicht, wenn der 13 wird, sind es vielleicht 6 schöne Sommer, wo er mitkommt. Irgendwann ist dann eine Freundin mit dabei und Mama ist nicht mehr irgendwie im Fokus, keine Ahnung. Also es ist wirklich so, dass ich Quality Time, das ist mein Hobby, Quality Time,
ja. Ja, also wir haben jetzt ganz viele Themen angerissen. Da könnte ich natürlich alle nochmal, da könnten wir einzelne Folgen zu machen. Gerade das Thema Vertrauen fand ich jetzt auch so spannend, weil du hast mir auch in unserem Vorgespräch, habe ich nämlich ein Sätzchen notiert, und zwar, dass du gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man auch lesbar ist als Führungskraft. Also, dass die Persönlichkeit eben auch eingeschätzt werden kann. Ist das in Mode? Oder ist da noch ein Weg hin? Also was beobachtest du so in den Unternehmen?
Riesiger Weg hin.
Lässt man sich gerne in die Karten schauen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass man immer noch sehr viel für sich behält oder auch in gewissen Hierarchien behält. Mhm. Ich glaube, Lesbarkeit vereinfacht, wie gesagt, wie Authentizität ist für mich fast gleich, dass man einfach weiß, bis wohin darf ich gehen und bis wann ist auch Schluss. Und das sehe ich, ganz selten. Wirklich ganz selten.
Hm. Ja.
Weil es ja auch impliziert, dass du dein Investment in deine Menschen machst, ne, in deine Umgebung, in dein Team. Mir ist es so wichtig, dass mein Team weiß, wer ich bin. Die wissen, wie meine Kinder heißen, die wissen auch den Namen meiner Katze. Sorry, aber es ist nun mal so. Ich bin eine Marie und das ist super wichtig, einfach zu wissen und einschätzen zu können, ja.
Wie heißt denn der Name? Wie ist denn der Name deiner Katze?
Mio.
Oh, süß. Auch das hat ein bisschen was mit deiner Karriere zu tun.
Ja, süß. Krass. Stimmt.
Wie schön, ja, cool.
Du hast gerade Spy Skills.
Ja, süß. Ja, spannend. Du, das Thema Präsenz ist ja eins, was mich persönlich halt total umtreibt, auch beruflich. Und ich finde das immer ganz spannend, weil du erzählst es alles so locker, flockig und ich kann mir absolut vorstellen, dass du so auch bist, wenn du mit deinen Kundinnen und Kunden sprichst. Wie hast du dir das erarbeitet? Warst du immer schon so oder kommt das jetzt, weil du die Erfahrung gemacht hast oder hast du eine gute Buchempfehlung dazu? Wie hast du deine Präsenz so wirklich gut? Ich habe das vorhin schon mal kurz gefragt, aber dann sind wir ein bisschen abgebogen. Deswegen will ich da noch mal einmal drauf zu sprechen kommen. Wie hast du deine Präsenz trainiert?
Ja, spannendes Thema, weil darauf lege ich wirklich sehr viel Wert. Ich war schon immer so. Also wirklich, wenn du meine Freunde und meine Familie fragst, ich war immer lesbar und ich war so, wie ich bin und ich rede auch so, wie ich bin. Ich habe es aber im Business nicht so gezeigt, nein. Mhm. Ich dachte am Anfang noch, Marie, Klappe halten, nicht auffallen, do your job, ja, und geh raus. Und dann habe ich mich aber wirklich mit dem Thema befasst. Ich habe ganz viele Bücher von Mel Robbins gelesen, David Allen, hier diese... Oh Chris, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich kann sonst auch noch mal ein paar Buchempfehlungen geben. Habe viel konsumiert auf Instagram, da habe ich nicht diese funny Reels, ja, die manche Leute haben, sondern da bin ich ganz stark auf so Self-Development. ein Hack, den ich mir angeeignet habe. Mein Self-Development kommt immer, wenn ich Sport mache. Also ich bin unten auf dem Laufband und ich höre Podcast. Und somit habe ich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Oder ich bin im Stau, ich höre einen Podcast. Oder rufe natürlich auch mal alte Freunde an. Auch das ist ein Hack. Aber ich würde sagen, dass man viel über Instagram schafft. Man kann viele Bücher lesen. Ich war lange Audible, habe mir dann so 8 Stunden Bücher reingezogen. Genau, was ich auch hatte, super spannend, ein Stimmentraining.
Ja, das ist richtig gut. Das mache ich auch sehr gerne.
Ja, also wie charismatisch redest du? Ich habe Masterclass mir sogar mal runtergeladen. Das ist keine Werbung, um Gottes Willen. Ich habe nur da paar Kurse gemacht. Wie schaffst du es, Remote-Vertrauen zu erzeugen? Mhm. Und das ist ja auch, wie bist du in der Kamera? Zeigst du deine Handfläche? Ne? Das ist ja allein schon das, wenn jemand deine Handfläche sieht, weiß er, okay, der oder diejenige, die hat nichts zu verbergen.
Genau.
Das ist so ein easy take. Genau. Und dann war ich bei diesem Stimmtraining mit Flo, das werde ich auch jetzt die Tage posten, weil das war so spannend, weil ich meinte so, du bist so energisch, wenn du irgendwie in ein Meeting reingehst und dann so, hi, ich bin Marie, wie geht's dir? Dann ist das doch informell, das ist doch zu unprofessionell. Und dann antwortet er so, naja, Marie, aber wirst du jetzt dafür bezahlt, dass du so monoton reingehst und sagst, hi, ich bin Marie? Eben nicht. Geh doch wirklich rein, hab Spaß. Das Leben, das habe ich auch oft gelesen, ist einfach zu kurz und so lebe ich auch. Ich bin lieber so, wie ich bin. Das ist mein Leben. Ich habe nicht viel Zeit und wenn du mich magst, dann bist du in meiner Crowd und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich habe tatsächlich auch Freunde aussortiert, wo ich gemerkt habe, passt nicht mehr. Mhm. Auch das ist fair enough, ne? Kein
Mic Drop. Es könnte ein Mic Drop sein. Mega. Voll gut. Mut zur Persönlichkeit steckt da drin durch und durch. Cool. Hör mal, wir kommen allmählich zum Ende. Also
gerade.
Alle von euch, die mit Marie gerne in Kontakt treten möchten, super gerne, weil ich werde in den Shownotes und auch unter corporatekitchen.de, da gibt es auch den Blog, zu jeder einzelnen Folge habt ihr auf jeden Fall auch die Hintergrundinformationen. Und Marie, wenn du ein paar Buchempfehlungen hast, ich werde super gerne auch die Buchempfehlungen im Blog auf jeden Fall auch mit reinsetzen, dann kann man sich da nochmal ein bisschen schlau lesen. Finde ich total spannend. Zum Thema Präsenz werde ich auch oft gefragt, hast du da auch Buchempfehlungen? Ich habe auch immer mal wieder welche gegeben. Ich werde dann auch nochmal eine Buchempfehlung dazu packen, weil ich das auch ganz, ganz wertvoll finde. Und es ist wirklich auch sinnvoll, mit jemandem zu arbeiten, der einfach eine starke Präsenz hat. Also das muss nicht mit mir sein. Es ist kein Werbeblog, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, ne, weil es ist halt wie auch manchmal wie mit einem Personal Trainer. Du merkst einfach, wie schnell du Progress machst. Ne?
Und, absolut.
Und dann hast du auch Selbstvertrauen und gehst selber ins Studio oder gehst selber auf die Bühne, ne, und hast einfach diese Erinnerung. Und es macht unglaublich viel aus. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber wir kommen, bevor wir zur Schlussfrage kommen, die jede Gästin, jeder Gast bei mir beantworten darf, liebe Marie, gibt es noch ein kleines Feuerwerk. Bist du bereit?
Okay, klar.
Haha. Berge oder Meer?
Meer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Laut oder leise?
Laut.
Hätte ich mir fast gedacht. Schön. Warst du je früher leise, hättest du wahrscheinlich gesagt. Ne? Hätten wir jetzt vor 20 Jahren geredet, hättest du vielleicht leise gesagt?
Auf jeden Fall wäre ich leise gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Schön, dass du laut bist. Chaos oder Kontrolle?
Kontrolle.
Hypergrowth oder Stabilisierung?
Stabilisierung. Mhm.
Startup-Spirit oder Konzern?
Startup.
Bauchgefühl oder KPI?
Absolutes Bauchgefühl.
Ja, ist so, ja?
Ja.
Ja. Krass. Also handelst du auch nach Bauchgefühl?
Genau, das ist meine erste Intention. Das habe ich von meiner Mama gelernt. Achte immer auf deinen Bauch und untermauere das dann mit Dashboards.
Ja, cool. Ja. Vertrauen oder Kontrolle?
Vertrauen.
Ja, das wäre ja auch fast schon, ist eigentlich schon fast eine rhetorische Frage, muss ich auch sagen. Ne? hast du Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Mhm. Hast du ein Lieblingsgetränk, auf das du dich gerne mal einladen lässt?
Aperol Spritz.
Ah, sehr gut, dann weiß ich schon mal Bescheid, wenn wir uns dann mal sehen. Hast du einen Lieblingsort? Weil du sagst, Reisen ist für dich ganz, ganz wichtig. Hast du so einen Lieblingsort, den du mit uns teilen magst?
Es ist tatsächlich unser Ferienhaus an der Ostsee, auf Usedom.
Schön.
Es ist so ein Seelenurlaub, ne? Wenn man einfach mal runterkommt, ja.
Herrlich, schön. Und hast du ein Lieblingsessen? Du kochst ja auch gerne. Hast du ein Essen?
Ja, Caponata.
Was ist denn das?
Warte, das ist eingelegte Aubergine, super aufwendig im Kochen. Ich habe das mit meinem Sohn mit dem Thermomix gemacht. Das war so süß. Zum Mamatag hat er mir Caponata mitgemacht. Das war.
Sohn, das hast du wunderbar gemacht. Mach das noch ganz oft. Schön. Ja, Caponata, lecker, stimmt. Ja, okay. Oh, super. Ich gehe nämlich heute Abend tatsächlich italienisch essen. Hör mal, ne?
Siehst du?
Ja, da werde ich mal drauf gucken, werde ich fragen. Schön. So, okay. Ich weiß Bescheid, wie ich dich glücklich machen könnte, wenn wir uns dann bald mal im echten Leben wieder über den Weg laufen.
Caponata und Aperol.
Genau. Wir kommen jetzt zur finalen Frage. Und zwar, warum braucht unsere Welt und vielleicht auch unsere Gesellschaft Mut zur Persönlichkeit?
Ja, weil es ohne Mut zur Persönlichkeit keinen Fortschritt gibt. Also das würde ich wirklich sagen. Wenn du nicht mutig bist, dann bist du nicht authentisch. Dann kannst du gar nicht mit einer Haltung ins Gespräch gehen, dich reiben. Und dadurch verlieren wir leider ein großes Asset, was es gerade heutzutage gilt, zu halten. Also wir müssen authentisch sein, laut sein. Also auch das, wenn man leise ist, ist auch irgendwo ein Zeichen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft das stärker braucht denn je.
Danke dir. Danke dir für das schöne Gespräch. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Hast du noch irgendwas, was du loswerden?
Nur, wenn wir uns als das nächste Mal sehen. Das ist so mein Aufhänger von dem Gespräch.
Ich habe jetzt Bock auf Caponata. Mensch, so. Aber Marie, es hat mich total gefreut. Und ihr, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, einen Kommentar, abonniert den Podcast, abonniert gerne den YouTube-Channel. Ich werde alle 3 Wochen eine neue Folge posten und jetzt könnt ihr das erstmal verinnerlichen. Und wenn ihr noch mal ein bisschen nachlesen wollt, dann einfach im Blog oder unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr zu Marie und zu unserem Gespräch noch ein paar schöne Auszüge. Also, alles, alles Gute und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao!
Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.